Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Sucht und ADHS, ein unterschätztes Dilemma. Menschen mit ADHS, also einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sind extrem und sie sind auf der ständigen Suche nach mehr. ADHS-Betroffene haben etwa 4-mal häufiger Suchtprobleme. Dies hat mehrere Gründe. Hyperaktivität, also einen übersteigerten Bewegungsdrang, Unaufmerksamkeit, gestörte Konzentrationsfähigkeit und Impulsivität, unüberlegtes Handeln. Die aktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass viele ADHS-Patienten auf der Suche nach einer Selbstbehandlung ihrer ADHS-Symptome sind. Sie suchen zum einen nach Möglichkeiten, aufmerksamer, konzentrierter und wacher zu sein, zum anderen aber auch nach Entspannung und Ruhe, die sie oft wegen ihrer ständigen inneren Getriebenheit und Anspannung nicht finden können. Der Weg führt sie dann zu Suchtmitteln wie beispielsweise Nikotin, Alkohol, aber auch harten Drogen. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Cordula Iken, Chefärztin am Ameos Reha-Klinikum Lübeck und spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen. Herzlich willkommen, Frau Iken.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Frau Iken, ich habe gerade schon in der Einleitung gesagt, ja, die ADHS-Geschichte ist sehr vielseitig, sehr vielschichtig auch, wenn man das so sagen kann. Höher, schneller, weiter, aber auch Ruhe, Geborgenheit, Harmonie. Die Suche nach dem Extrem ist bei ADHSlern sehr groß. Womit hängt das zusammen?
Ja, bei Menschen mit ADHS gibt es ein sehr starkes Bedürfnis nach hoher Stimulation durch Außenreize. Menschen mit ADHS haben sehr häufig Langeweile, wenn es um Normalität geht. Und die benötigen, um so emotional oder kognitiv stimuliert zu werden, einfach mehr. Das Normale ist zu wenig und das erleben die dann häufig sogar schon als langweilig. Das geht auch zum Beispiel bei Lautstärke von Musik schon los. Also da, wo wir normale Lautstärke einstellen und uns das reicht und wir fühlen uns dadurch wohl beim Musik hören, brauchen die das einfach lauter oder mit mehr Bass zum Beispiel.
Merken die Betroffenen das, dass sie ja eigentlich übers Ziel hinausschießen? Ist denen das bewusst, dass sie einfach ja zu viel immer nehmen wollen?
Also aus meiner Erfahrung heraus in der Zusammenarbeit mit den Patienten, die von ADHS betroffen sind und das auch in der Klinik behandeln lassen, merken die meistens nicht, auch während des Aufenthaltes nicht und auch während laufender Therapie nicht. Und auch der Erfahrungswert, dass man zum Beispiel jetzt vermuten könnte, ich habe doch meinem Patienten mit ADHS gestern gesagt, die Musik ist zu laut, führt nicht unbedingt dazu, dass am Tag danach, nach zum Beispiel Feierabend, wenn dann die Therapien vorbei sind, die Musik leiser gehört wird, weil ja am Tag davor schon aufgefordert wurde, leiser zu stellen. Also das Gefühl für das Maß ist dann nicht durch Erfahrungswerte plötzlich da.
Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, ob man das vielleicht auch erlernen kann. Aber ich würde einmal nochmal ja die Sucht an sich ansprechen. Es sind ja nicht nur Alkohol und Drogen, die Sucht bei den von ADHS Betroffenen zeigen, sondern sie sind ja nach allem süchtig, was ihnen ja in irgendeiner Form Befriedigung verschafft, also Süßigkeiten, Arbeit, Sport. Worin zeigt sich noch die Sucht bei ADHS?
Das kann in ganz vielen Bereichen auftreten. Es kann eine Esssucht im Allgemeinen sein, aber genauso auch eine Magersucht. Häufiger tritt aber, wenn man mit ADHS-Patienten arbeitet, die Esssucht auf und dann auch eben in der Maßlosigkeit. Und es gibt aber auch Menschen mit ADHS, die Kaufsucht haben oder Stehlsucht, also die sogenannte Kleptomanie. Dann gibt es ganz häufig auch die Spielsucht, die ist sogar sehr, sehr häufig. PC-Sucht, also Computersucht oder auch Handysucht. Die Handysucht stellt man dann gar nicht mehr so als Sucht fest, weil das Handy ist ja meistens auch für Menschen ohne ADHS im Alltag sehr präsent. Oder allgemein auch die Internetsucht. Also zum Beispiel kann sich jemand mit ADHS stundenlang im Internet verlieren. Eigentlich hat die Person nur ein Wort gesucht bei irgendeiner Suchmaschine und plötzlich sind Stunden vergangen und eigentlich hat man gar nicht die Lösung gefunden auf die Frage, die man sich anfangs gestellt hat, sondern man hat sich dann völlig verloren im Internet.
Gibt es verschiedene Ausprägungen von ADHS? Also ich sag mal, das ist bei einem, oder wenn man einen Topf nimmt, dass der bei den einem sehr voll ist, also da gibt es ganz viel ADHS, das ist jetzt ein bisschen sehr lax vielleicht ausgedrückt, und bei den anderen ist es eben nicht so extrem ausgeprägt? Oder ist ADHS immer gleich?
Das ist immer sehr variabel. Manche Menschen, die haben vor allem die Konzentrationsstörung, die Aufmerksamkeitsstörung, wiederum andere haben vor allem die Hyperaktivität. Manche haben aber auch ein sehr ausgeprägtes Symptombild, das eigentlich auch jedem Außenstehenden sofort auffällt. Dann gibt es auch Menschen mit ADHS, die zum Beispiel fast nur die Aufmerksamkeitsstörung haben. Die haben gar nicht so stark die Hyperaktivität. Das kommt häufig sogar bei den weiblichen Patienten vor. Das heißt, das ist nicht nur so, aber wenn man das jetzt einteilen würde in männlich-weiblich, typische Erscheinungsbilder, könnte man sagen, der männliche Patient mit ADHS hat sehr häufig auch das Hyperaktive. Die weiblichen Patienten mit ADHS sind sehr häufig eher ADS gestört in Gänsefüßchen. Also die haben häufig dann die ADS-Symptomatik und gar nicht so das Hyperaktive. Und das kann dann wiederum einfach auch gar nicht so auffallen im Alltag, auch in der Schule nicht.
Was ist denn die Ursache von ADHS?
Die Ursache ist ganz klar eine Neurotransmitterstörung im Gehirn. Das heißt, da geht es vor allem um die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Die werden zu schnell abgebaut von einem bestimmten System. Das sind ja sehr komplexe Abläufe, die kann man jetzt auch im Detail so gar nicht beschreiben. Das sind so hochwissenschaftliche Enzymabläufe. Und was man aber verstanden haben muss, ist, das wird zu schnell abgebaut. Und dadurch gibt es bei der Reizweiterleitung im Gehirn zwischen den Nervenzellen eben Ungleichmäßigkeiten oder sozusagen kein richtiges Gleichgewicht.
Sie haben ja vorhin gerade gesagt, dass Männer häufiger ADHS haben und Frauen ADS. Wie hängt das zusammen? Liegt das irgendwo in den Genen, sage ich mal?
Also Gene sind ein gutes Stichwort. Das ist halt sehr stark auch vererbbar, ADHS und ADS. Weshalb jetzt die Frauen häufig eher nicht so hyperaktiv sind, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ob das auch mit Testosteron zusammenhängt, also mit den hormonellen Situationen bezüglich der Geschlechteraufteilung. Es ist halt einfach klinisch auffällig.
Wie ist das bei Ihnen in der Klinik? Die Menschen, die von Sucht betroffen sind, wie viel, kann man das vielleicht in Prozent ausdrücken, wie viel Prozent haben da ADHS und wie ist das mit Männern und Frauen dann bei Ihnen in der Klinik? Wie ist da so die Aufteilung?
Bei uns in der Klinik fallen vor allem Männer mit ADHS auf. Also ich arbeite ja in einer Klinik für Abhängigkeitserkrankungen. Wir machen ja Entwöhnungstherapie von Suchtstoffen und da kommen dann natürlich nur Patienten zur Aufnahme, die auch schon eine Suchterkrankung haben. Manchmal wissen die schon, dass sie ADHS haben oder denen wurde bis im Kindesalter schon gesagt, dass ein ADHS vorliegt. Das ist dann teils schon behandelt worden, teils aber auch nicht. Und bei manchen stellen wir dann einfach fest, dass die Unruhe oder auch die schnelle Gereiztheit oder Impulsivität am Anfang der Therapie, die dann ja eigentlich nach 4 bis 6 Wochen ungefähr, wenn sich jemand an den Rhythmus der Klinik und so weiter gewöhnt hat, zurückgehen müsste, dass sie dann trotzdem so bleibt oder noch auffällig im Vergleich zu den anderen, die normaler erscheinen, dann vorliegt. So, und dann machen wir auch die Diagnostik. Dann ist es ja schon auch wichtig, den Verdacht zu äußern, weil ADHS oder ADS gehen ja nicht von alleine weg. Also wenn Kinder zum Beispiel ADHS haben, dann kann es sein, dass sich im Erwachsenenalter die Symptome abschwächen. Bei vielen geht zum Beispiel die Hyperaktivität einfach in eine innere Unruhe, Anspannung oder auch Probleme mit dem Schlaf über, also oberflächlicher Schlaf oder schlecht müde werden, kurze Schlafphasen und dadurch am nächsten Tag gar nicht ausgeruht sein. Und trotzdem ist es ja etwas, das dann halt den Alltag sehr stark beeinflussen kann und eben auch die berufliche Situation oder auch gerade dann das familiäre Leben.
Ist es so, dass ADHS oder ADS immer im Kindesalter entsteht oder kann sich das auch erst im Erwachsenenalter ausprägen?
Nee, das liegt typischerweise dann im Kindesalter bereits vor. Und es ist, wie gesagt, sehr stark erblich. Also wenn jemand ein Kind hat, das ADS-Symptome aufweist oder ADHS-Symptome und das Kind zur Diagnostik bringt, dann fällt häufig in dem Rahmen auch auf, dass auch ein, vielleicht sogar beide Elternteile selber auch dann als Kind oder auch sogar noch im Erwachsenenalter solche Symptome haben.
Wie kann man denn ADHS behandeln? Sie haben ja gerade gesagt, dass man das nicht heilen kann, dass das also bleibt, dass das immer einen begleitet. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber? Und ja, wie kann man den Betroffenen helfen?
Ja, also das Helfen kann man sehr breit aufstellen. Man muss erstmal gucken, man muss eine vernünftige Diagnostik machen. Das heißt, die Diagnostik als Termin zu bekommen ist, wenn man jetzt nicht gerade in einer Klinik stationär ist, teilweise auch recht schwierig. Da muss man bis zu einem halben Jahr auf Diagnostiktermine warten. Hat man dann endlich seine Diagnostik gehabt und es wurde festgestellt, man hat ADHS oder ADS, ist ja der nächste Schritt zu gucken, wie stark beeinflusst das dann den Alltag. Und vielleicht beeinflusst das ja auch sehr stark die berufliche Entwicklung oder aber auch die Fähigkeit in der Schule überhaupt dann auch mitzukommen, einen guten Schulabschluss zu machen. Und da muss man ganz klar über medikamentöse Behandlungsstrategien informieren und sagen, wenn wir jetzt mit Medikamenten versuchen, das Ungleichgewicht von den Neurotransmittern auszugleichen, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer deutlichen Verbesserung kommen von Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung, aber auch vom Sozialverhalten, weil das Sozialverhalten auch häufig sehr auffällig ist. Und dann kann man natürlich gleichzeitig auch gucken, bedarf es auch einer Psychotherapie. Also viele Menschen mit ADHS haben auch depressive Phasen oder Zwänge, weil die dann durch dieses Desorganisierte, was die häufig auch haben, gar keine Möglichkeit finden, strukturierte Abläufe hinzubekommen. Und dann ist das manchmal kompensiert über zwanghaftes Verhalten. Das liegt dann aber auch schon parallel vor. Und da könnte man zum Beispiel parallel auch psychotherapeutisch Linderung verschaffen.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, das Gefühl für das Maß fehlt. Das heißt, die schießen übers Ziel hinaus. Ihnen ist aber auch nicht bewusst. Sie hatten das Beispiel Musik angesprochen, dass Sie dann die Musik wieder so laut stellen, weil Sie es einfach nicht merken. Wie kann man aber dann das erlernen, ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln? Gibt es da so eine Art Verhaltenstherapien, wo man also dann bestimmte Leitlinien dann hat, an denen man sich orientieren kann?
Also verhaltenstherapeutisch ist sowieso dann für ADHS Mittel der ersten Wahl. Es bringt jetzt nichts, über irgendwelche früheren Erlebnisse zu sprechen und die dann aufzudröseln, sondern man muss dann wirklich gucken, was ist im Alltag das Problem und wie kann ich das schneller verstehen und wie kann ich es beheben oder vielleicht verringern. So, und wenn jetzt zum Beispiel jemand andere Menschen, ich sag jetzt mal ein bisschen gemein, nervt durch lautes Verhalten oder aber auch durch ein bisschen auch die Verweigerung, Regeln einzuhalten, das kommt häufig auch mit dazu, also sogenanntes oppositionelles Verhalten, dass man keine Lust hat, sich an gesellschaftliche Normen oder auch Gesetze anzupassen, da muss man klar von außen sagen, so musst du das machen, sonst funktioniert das hier nicht. Und diese Grenzen vorzugeben, sind häufig sehr, sehr hilfreich. Also daran kann sich der Mensch mit ADHS orientieren. Und auch wenn dem das nicht gefällt und er aber dann möchte, dass alles besser funktioniert, bei Arbeit, in der Schule oder auch zu Hause, sind das genau die Signale, okay, wenn ich das wieder so mache, dann sind die anderen sauer auf mich. Und was haben die mir nochmal für eine Grenze genannt? Ah ja, ne, wenn ich die Musik über zum Beispiel meiner Anlage auf 10 regel, dann ist es zu laut für die anderen. Also so ganz konkretistische Beispiele. Denn der Mensch mit ADHS hat häufig auch ein Empathieproblem. Das fällt dann halt gar nicht so auf. Die sind häufig überall dabei. Also die sind ja auch gerne sehr aktiv unter anderen Menschen und haben aber häufig Probleme, andere in deren Gefühlslage oder auch in deren Wünschen nachzuempfinden. Ne? Und dadurch kommt es dann häufig zu Konfrontationen. Und da muss eben die andere Person ganz klar Grenzen setzen, sonst hört das nicht auf.
Wie ist das bei den Betroffenen? Wenn die also feststellen, irgendwas stimmt mit mir nicht, man könnte jetzt sagen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wenn die also zu Ihnen kommen, haben festgestellt, sie haben eine Sucht, dann stellen sie fest, ah ja, die Ursache liegt in ADHS möglicherweise. Oder ist es eher umgekehrt, dass die Menschen merken, ach, irgendwas stimmt mit mir insgesamt nicht. Ich muss das jetzt einfach mal abchecken lassen.
Das gibt es ja beides. Also aus der Erfahrung aus der Akutpsychiatrie im Entgiftungsbereich kann ich sagen, es gibt da sehr viele, die am Anfang zum Beispiel einer Behandlung sehr stark hyperaktiv sind oder gereizt oder impulsiv. oder eben auch Aufmerksamkeitsstörung haben. Das ist aber dann im Rahmen der Entzugsbehandlung. Das geht dann auch zurück. Wenn das aber so bleibt und derjenige auch sehr auffälliges Sozialverhalten zeigt, benennt man das. Und ja, dann kann es eben sein, dass die Person sagt, okay, ich kann mir das gut vorstellen. Das haben mir andere auch schon gesagt und erklärt sich einverstanden mit der Diagnostik. Wieder andere sagen dann häufig auch, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich habe vielleicht ADHS, weil die sich selber schon belesen haben und sich gewundert haben über das sich ständig wiederholende komische Verhalten, was andere ja dann auch oft benennen und sagen, warum hast du denn schon wieder unsere Verabredung vergessen? Also ein Klassiker wäre zum Beispiel, jemand wird darauf aufmerksam gemacht, du hast jetzt zum dritten Mal unsere Verabredung vergessen und ich bin extra dahin gefahren, jetzt bin ich richtig sauer mit dir, verabrede ich mich nicht mehr. Wenn das gehäuft vorkommt, fragen die sich ja auch irgendwann, warum passiert mir das ständig? Und dann kommen die manchmal selber schon auf die Idee und bitten auch darum, das abzuklären.
Wie ist das bei Ihnen in der Klinik, wenn Menschen also zu Ihnen kommen, bei Ihnen behandelt werden? Was für Therapieansätze haben Sie da genau? Wie muss man sich das vorstellen? Die Abläufe vielleicht, man kommt in die Klinik und bleibt dann ja eine gewisse Zeit. Was passiert da mit den Betroffenen?
Also man muss auf jeden Fall sehr gut aufklären über die Ursachen von ADHS. Denn aus meiner Sicht ist es so, wenn jemand verstanden hat, dass das Problemverhalten oder auch die Suchterkrankung, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt hat, durch ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter passiert, dann ist es ja auch was Entlastendes. Das heißt also, dann verstehen die sich schon mal selber ein bisschen besser und sind auch schon mal ein bisschen beruhigter, weil man sagt, das kann man sehr gut behandeln. Das heißt noch lange nicht, dass die dann auch die Behandlung so mitmachen möchten, wie man die als Arzt empfiehlt. Denn da kommt auch wieder ein bisschen das oppositionelle Verhalten oder eben dieses Regeln nicht einhalten wollen und man selber möchte so möglichst autonom bleiben ins Spiel. Da muss man dann immer wieder sagen, okay, also Sie sehen, im Alltag passiert zum Beispiel diese und jene Situation, das wäre den anderen Patienten nicht passiert oder passiert denen nicht. Verstehen Sie denn, dass das vielleicht am ADHS liegen kann? Also man muss sehr viel auch den reflektieren und spiegeln. Psychoedukation kommt klassischerweise auch mit dazu, meistens sogar an den Anfang. Da klärt man ganz einfach darüber auf, rein wissenschaftlich, also welche Symptome hat man da gesehen? Woran liegt das? Also was ist die Ursache? Wie wirkt sich das im Alltag aus? Und was kann man tun? Also die eine Seite ist Theorie zu der Erkrankung. Aber das reicht häufig noch nicht. Wenn man das macht, dann hört sich das jemand mit ADHS an und sagt, ja, ja, stimmt, bestimmt. Und dann bleibt es da stehen. Man muss dann auch die Situationen, die man bei der Person im Alltag sieht, benennen und sagen, und das habe ich gestern bei Ihnen festgestellt, als Sie mit Ihrem Mitpatienten aneinander geraten sind und er hat eigentlich gar nichts Böses zu Ihnen gesagt. Da sind Sie gleich auf 180 gewesen. Und das merkt er dann ja häufig gar nicht. Das muss man dann wirklich spiegeln. Und dann kann man sagen, und wenn wir jetzt Ihr Neurotransmitter-Ungleichgewicht behandeln würden, würde das so heftig gar nicht passieren. Dann hätten Sie heute gar keinen Streit mit Ihrem Mitpatienten.
Geht das dann tatsächlich nur über die Medikation?
Also das wäre dann Behandlung der Ursache. Man kann natürlich sagen, also wenn das jetzt, also wenn die Symptomatik den Alltag nicht so stark beeinträchtigt, dass es zum Beispiel permanent zu Arbeitsplatzverlust führt oder halt auch zu finanziellen Schwierigkeiten. Viele Menschen mit ADHS haben auch finanzielle Probleme, weil das Organisieren, Strukturieren und so weiter und im Blick behalten von wichtigen Sachen schwerfällt, inklusive auch Rechnungen bezahlen zum Beispiel. Wenn das nicht so stark ausgeprägt ist, sondern man funktioniert gut im Alltag, quält sich aber da oft irgendwie so durch, kann man auch sagen, man kann erstmal Psychotherapie probieren oder psychotherapeutische Maßnahmen. Zum Beispiel sowas wie selber dann eben sich mehr von oben quasi beleuchten können, also sich selber reflektieren können, mehr in die Beobachterposition, um dann halt sein eigenes Verhalten ein bisschen besser zu regulieren. Kann man versuchen.
Welche Rolle spielt das Umfeld? Vielleicht Familie, Freunde, wenn jemand eben von ADHS oder ADS betroffen ist, was kann das Umfeld tun?
Ja, das Umfeld kann viel tun, aber da gibt es halt häufig auch die Schwierigkeit, dass das Umfeld das gar nicht mehr schafft. Also wenn jemand in der Familie ADHS hat, ist das häufig nicht das einzige Mitglied der Familie, weil es ja so stark erblich ist. Und deswegen ist es häufig auch so, dass die Eltern zum Beispiel, klassisches Beispiel wäre, der Vater hat ADHS, die Mutter nicht, eines der Kinder hat ADHS. Dann hängt natürlich viel an der Mutter, da zu regulieren und die kann dann irgendwann auch nicht mehr. Die müssten dann halt relativ früh, wenn es irgendwie geht, Hilfe von außen hinzuziehen, vielleicht auch mal zu einem ganz normalen Arzt gehen und erstmal fragen, was kann das sein? Muss man da noch was mit der Schilddrüse abklären und so weiter? Es kann ja auch mal sein, dass jemand eine körperliche Erkrankung hat, die dann im Rahmen von ADHS-Diagnostik übersehen wird. Aber den Anfang zu machen ist schwer, muss man sagen. Also normalerweise sollten die sich beraten lassen, können auch sehr viele Informationen aus dem Internet bekommen, aber die emotionale Belastung in Familien ist doch immens. Das ganze Chaos, das zu Hause entsteht, also das fängt ja an bei Zimmern, die nicht aufgeräumt sind. Und Aufforderungen, Zimmer aufzuräumen, aber es wird nicht aufgeräumt. Und es ist ja nicht nur das eine Zimmer, das unordentlich ist, das sind dann ja meistens alle Zimmer.
Was raten Sie Betroffenen? Was kann man dann tun? Das klingt jetzt ja tatsächlich ein bisschen, ja, ich sag mal so aussichtslos. Also man kann ADHS nicht heilen. Es ist schwer, das Ganze auch zu diagnostizieren und sich selbst, ich sag mal, am Schopfe aus dem Sumpf ziehen und sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe, weil man das selber eben gar nicht spürt, weil man die Empathie nicht hat, das Fingerspitzengefühl fehlt. Familien sind oft überfordert. Wer kann Hilfe leisten? Wo können die sich, an wen können die sich wenden? Wo können die hingehen?
Also es gibt sicherlich viele Beratungsstellen, aber wenn man sich überlegt, wie schwer es ist, an einen Termin für ADHS-Diagnostik ranzukommen, kann man sich ja auch weiter überlegen, wie schwer es wahrscheinlich ist, an systematische Hilfe bei ADHS in Familien ranzukommen. Also wichtig wäre wirklich die Aufklärung. Hat jemand endlich seinen Termin beim Psychiater oder Neurologen für die Diagnostik? Sollte auch da schon aufgeklärt werden oder sollten Broschüren mitgegeben werden, was die Ursachen sind, wie sich das im Familienleben auswirkt, damit auch viele Dinge, die bis dahin einfach nur Stress gemacht haben und auch Streit, erstmal erklärt sind. Denn sobald es erklärt ist, kommt ja auch eine gewisse Beruhigung rein. Dann kommt natürlich der nächste Schritt, was kann die Familie tun? Also die Familie muss halt viel Geduld aufbringen, aber darf eben auch nicht sich alles bieten lassen. Also jemand mit ADHS in der Familie, der macht natürlich ständig auch provokative Sachen. Bis hin zu manchmal auch stehlen oder körperliche Gewalt anwenden, wenn es zu einem Impulsdurchbruch kommt. Also da muss man auch gucken, wie kann man Grenzen setzen und an welcher Stelle muss vielleicht sogar auch mal bei Kindern oder Jugendlichen dann das Jugendamt um Hilfe gebeten werden, wenn man nicht mehr kann, bevor dann die ganze Familie sich erschöpft.
Sie haben jetzt gerade Impulsdurchbruch angesprochen, das Stichwort. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Impulskontrollstörung, den wir natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle auch empfehlen, da einmal reinzuhören. Familien, die davon betroffen sind, also es gehört, wenn ich das so einmal zusammenfassend sagen kann, Geduld dazu, dass man Grenzen setzt den Kindern, dass man guckt, was kann man tun, sich auch schon mal im Internet ein bisschen informieren. Und dann eben an die entsprechenden Fachärzte wenden. Reicht da auch vielleicht ein Kinderarzt, Kinder- und Jugendarzt auch aus? Sind die da auch geschult?
Ja, die sind sicherlich geschult, weil bestimmt auch sehr viele Eltern in die Praxis kommen und sagen, kann es sein, dass mein Kind ADHS hat? Ich kann Ihnen leider nicht sagen, inwiefern die dann auch schon konkret weiter vermitteln können. Das hängt ja davon ab, wie viel dann auch an dem Wohnort in der Nähe verfügbar ist an Beratungsstellen oder vielleicht auch unterstützenden Hilfsmaßnahmen. Das kann ja sein, dass von der Gemeinde irgendwas angeboten wird, also auf kirchlicher Ebene, vielleicht wird aber auch von der Behörde irgendwas angeboten. Ich denke, das hängt auch davon ab, wo man wohnt. Also in der Großstadt ist es sicherlich viel einfacher für Familien an Hilfe ranzukommen als jetzt in kleinen Orten, wo man ja nicht mal einen Arzt findet, der das wirklich dann auch diagnostizieren und behandeln kann. Da muss man teilweise noch weit fahren, um überhaupt an eine Diagnostik ranzukommen. Also Kinderärzte natürlich bei diesen Auffälligkeiten, die ersten, die dann da auch konkret sortieren können, hat das Kind eventuell eine somatische Erkrankung. Es gibt ja tatsächlich auch Epilepsieformen, die dann durch Konzentrationsstörung, Aufmerksamkeitsstörung auch erkennbar werden können. Da muss man auch ganz klar unterscheiden. Also hat jemand zum Beispiel eine Epilepsieform sieht aus wie ein Kind mit ADS, dann haben wir ein Problem. Also dann muss natürlich geguckt werden, das muss von Anfang an voneinander unterschieden werden. ADHS-Medikamente helfen ja auch nur bei ADHS oder bei ADS. Also da fängt es schon an, ne, bei der Diagnostik. Wie muss gebahnt werden? Und das macht dann am Anfang der Kinderarzt beziehungsweise bei Erwachsenen auch der Psychiater oder Neurologe. Wenn man Glück hat und in der Nähe auch ein Kinderpsychiater irgendwo verfügbar ist, dann sonst auch der.
Die Betroffenen, das ist vielleicht jetzt wirklich das Schlusswort auch, sind ja oft auch auf der Suche nach Ruhe, Geborgenheit, haben Sehnsucht nach Nähe, die sie vielleicht so nicht bekommen, weil die Menschen dann doch ein bisschen abgeschreckt sind. Vielleicht einen ganz einfachen Tipp, wie können diese Menschen doch ein bisschen mehr zur Ruhe und Entspannung kommen?
Also da gilt vor allem Reizabschirmung, auch wenn das für die Betroffenen langweilig ist. Das Problem ist ja, hat man ADHS, ist man wahnsinnig schnell abgelenkt. Das heißt, wenn zwei Menschen in einem Raum gleichzeitig reden, dann kann sich derjenige, der ADHS hat, schlecht auf einen der beiden konzentrieren. Oder kommen Umgebungsgeräusche dazu. Also zum Beispiel fährt ein lautes Auto am Fenster vorbei, dann ist man auch sofort abgelenkt. Das heißt, wenn ein Mensch mit ADHS zur Ruhe kommen möchte, braucht er Reizabschirmung, zieht sich am besten erstmal für sich zurück oder kennt ja meistens auch schon Maßnahmen, die helfen, dass man halt dann schneller mal auch seelisch zur Ruhe kommt, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Das kann dann aber auch schnell wieder langweilig werden für die Person. Also da muss jeder für sich ein bisschen gucken, wie komme ich zur Ruhe? Vielleicht ist es auch Musik hören oder solche Sachen. Ne? Auf jeden Fall bedeutet es also, wenn jemand ADHS hat und unter ständigen Reizen in der Umgebung sozusagen leidet, dann muss der aktiv gucken, wie kann er sich zwischendurch ausreichend rausnehmen, um überhaupt erstmal wieder so sein Stresslevel zu senken, weil da geht ja noch eine ganz andere Kaskade über Stresshormone in Gang. Cortisolausschüttung, das macht den Blutdruck hoch, das kann bis hin zu Blutdruckentgleisungen führen, die derjenige dann schlecht runterregulieren kann. Also da muss gut auf sich aufpassen, kann man sagen.
Das heißt, die Betroffenen brauchen so eine Balance ihres Lebens zwischen Ruhe, zwischen Entspannung, Anspannung, Aktivitäten, dass da also immer so ein gewisses Gleichgewicht herrscht. Das heißt, letztendlich, so wie Sie sagen, müssen sie immer auf sich aufpassen und gucken, dass sie einen Weg finden, um mit ihrer, ja, mit dieser Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung klarzukommen.
Genau, damit die dann in dem Rahmen, wie sie es selber kontrollieren und steuern können, das dann auch voll ausnutzen, das sozusagen alles im Gleichgewicht zu halten, so gut es geht.
Ich sage vielen Dank, Frau Iken, für das Gespräch und die vielen interessanten Informationen. Freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss.
Ich danke auch. Tschüss.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.